Liebe Besucher, liebe Besucherinnen dieses Livestream-Gottesdienstes, ich freue mich, dass wir heute dieses besondere Thema Spuren einer Mutter zusammen anschauen und vertiefen dürfen. Ein jeder von uns hat eine und doch besitzen wir sie nicht. Ein jeder von uns braucht eine und doch wollen wir früher oder später ohne sie auskommen. Ein jeder von uns, je älter wir werden, desto mehr erkennt man, wie viel wir ihr zu verdanken haben. Unseren Müttern. Ja, ein jeder von uns hat eine, ein jeder von uns braucht eine und ein jeder von uns erkennt immer mehr, was wir ihnen zu verdanken haben. Heute feiern wir diesen speziellen Gottesdienst zum Thema Muttertag. Zusammen mit ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt, die mit ihren Familien und ihren Kindern ihre Mütter feiern und oft auch mit sehr viel Kreativität und Dankbarkeit ihnen irgendwelche Wertschätzung und Ehre erweisen. Der Muttertag, der wird seit gut 100 Jahren weltweit gefeiert, denn es soll ein besonderer Tag sein, an dem den Müttern gedacht wird und ihnen gesagt und gezeigt werden soll, wie wichtig ihr Sein, ihr Tun und einfach ihre Gegenwart in den Familien und in dem, was sie in den Familien bewirken und weit über die Familien hinaus, wie wichtig das ist. Eine erste so bekannte Muttertagsfeier, wenn wir so wollen, oder eine Feier zu Ehren einer Mutter, fand 1907 in den USA, in einem Dorf, Grafton, in West Virginia statt, als Anna Maria Jarvis, eine Christin aus einer methodistischen Gemeinde, durch eine Feier ihrer verstorbenen Mutter gedenken wollte. Diese Mutter war die Frau eines Pastors und für viele Jahrzehnte tätig in der Wohltätigkeit, hatte bereits 1858 einen Club gegründet, den nannte sie Mother's Day Works Club. Das heißt, eine Gruppe von Frauen mit dem Ziel, anderen zu helfen. Dort ging es darum, anderen beizustehen, zum Beispiel sanitäre Missstände in der Arbeiterschaft zu beseitigen, Gesundheit in den Familien zu fördern und auch der hohen Kindersterblichkeit entgegenzuwirken. Diese Mutter von Anna Maria sammelte Spenden, um Medizin zu kaufen für bedürftige Familien, organisierten damals schon Haushaltshilfen für Familien oder auch Mütter beizustehen, die an Tuberkulose erkrankt waren. Es war in einer Krisenzeit schon ein wunderbarer Einsatz von einer Frau. Und am ersten Todestag von dieser Anna Maria wollte die Tochter eine Feier machen, wollte ihre Mutter gedenken. Und sie wollte sie irgendwie ehren. Und das war 1907. 1908, ein Jahr später, wurde am 2. Mai-Sonntag auf Drängen vieler Leute, verschiedener Leute, wiederum allen Müttern eine Andacht gewidmet. Man wollte ihnen zeigen, als Ausdruck der Liebe zu der eigenen Mutter oder zu der bereits verstorbenen Mutter, wie wertvoll sie in der Erinnerung oder auch noch als Lebende in ihrem Zeugnis sind. Und sie ließen damals vor der örtlichen Kirche 500 rote und weiße Nelken an andere Mütter verteilen. Die weißen Nelken sollten an die bereits verstorbenen Mütter erinnern und die roten Nelken waren für die Mütter, die jetzt sich mitfreuen sollten. Und seit damals hat sich diese Gewohnheit, die Mütter zu ehren, in der ganzen Welt verbreitet. Und mir geht es heute darum, diese ursprüngliche Botschaft des Muttertages in den Mittelpunkt zu stellen oder aufzugreifen. Denn wir wissen, dass heute ganz viele andere Aspekte dazugekommen sind, kommerzieller Art, Gewohnheiten, die einfach zu Traditionen ja, verblassen. Und es nicht immer gelingt, den eigenen Müttern die ihnen zustehende Wertschätzung zu zeigen. Das wollen wir heute Morgen. Erstens, was bedeutet es, Mutter zu werden? Was sagt die Bibel dazu? Wir haben bereits in der Schriftlesung gelesen, wie die erste weibliche Person bereits bei der Schöpfung speziell erwähnt wird. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Gott schuf ein Gegenüber, dem er Wert, dem er Würde zuordnete. Und zwar ganz viel Wert. Er sagt, der Mensch ist zu meinem Bilde geschaffen. Gott selber will mit diesem geschaffenen Wesen, mit dem Menschen, mit Mann und Frau eine Beziehung haben. Natürlich ist die nicht horizontal, natürlich Gott der Schöpfer, das Geschöpf. Aber er will eine persönliche Beziehung haben und deshalb schuf er Mann und Frau und Gott segnete sie. Und der Begriff Frau ist hier nicht wertend verstanden, sondern es ist interessant, dass es eigentlich das gleiche Substantiv ist wie das des Mannes. Es ist die weibliche Form des Menschen, so wie Mann die männliche Form des Menschen ist. Zwei Personen, die zusammen den Menschen bilden. Eins, die sich ergänzen, die den im Zusammensein ganz werden, sich ergänzen, den Menschen darstellen, mit dem Gott eine Beziehung haben will. Und wir haben gelesen, wie in der Schöpfung der Frau dann Folgendes gesagt wird in 1. Mose 2,18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die ihm entspricht. Und der Herr hat aus dem schlafenden Körper des Mannes, des Adam, eine Rippe genommen. Interessant, dass hier Adam bereits im Garten war. Adam wurde außerhalb des Gartens geschaffen. Die Frau wird im Garten geschaffen. Diese Hilfe, diese Figur, die den Mann ergänzen oder voll machen soll, ganz machen soll. Und er baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu Adam. Und dieser sagte, diese endlich ist eben Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, die weibliche Form wieder dieses Wortes, denn vom Mann ist sie gekommen. Und gleich im Vers 24, 1. Mose 2, kommt diese Aussage vom Adam interessanterweise. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Es ist der Zusammenhang, wo etwas Neues passiert. Hier haben wir den Hinweis auf das Leben, das weitergegeben wird. Generationen, Väter, Mütter, Kinder verlassen etwas Neues. Es ist etwas ganz Spezielles hier. Nicht mehr Gott selber als Schöpfer will, natürlich will menschliches Leben schaffen, sondern er nimmt den Mann und die Frau hinein in sein Projekt. Und er würdigt sie, indem er sie mit hineinnimmt in die Möglichkeit beim Lebensschöpfen, Leben gebären, Leben zu gestalten, Teil des Projektes zu sein. Das ist ein Wunder. Denken wir an eine Frau im Kreissaal. Nach der sehr großen Anstrengung, nach den erlittenen auch Schmerzen, die Geburtsschmerzen, erblickt das Neugeborene das Licht der Welt. Und oft ist es ja die Hebamme, die dann das Kind entgegennimmt und möglicherweise zwei Sachen sagt. Das erste, der Frau, das haben sie gut gemacht. Und das zweite, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Und bald wird ja das Kind, das Neugeborene, genommen und in die Arme, auf den Bauch, auf den Leib der Mutter gelegt. Und jetzt beruhigt sich das erschöpfte Baby. Jetzt ist das neue Leben da. Und es kuschelt sich an seine Mutter. Und manchmal versucht dieses Baby, ohne nötige Instruktionen bekommen zu haben, sich gleich bei der Mutter an der Brust Nahrung zu holen, gestillt zu werden. Und stillen bedeutet hier viel, viel mehr als einfach trinken, Nahrung zu sich nehmen. Dieser Moment, dieses Bild, diese Situation illustriert Muttersein. Illustriert, was es heißt, jetzt ist etwas Neues passiert. Und ich sehe noch das verschwitzte Gesicht meiner Frau, die uns jetzt auch zuschaut. Und wie sie das erste von unseren 6 Kindern, das erste Neugeborene in den Armen hält. Ich war ein bisschen wütend, denn ich habe mich über den Adam geärgert, dass meine Frau so leiden musste als Auswirkung vom Sündenfall. Aber sie war einfach erschöpft, müde, verschwitzt, durstig, noch mit Restschmerzen, aber strahlend. Mutter, Mutter geworden. So ist neues Leben geboren. Neues Leben, vollkommen und voller Potenzial und bis in die einzelnen Details hinein wunderbar ausgeformt. Und doch ist dieses neue Leben so zerbrechlich, dass es total auf die Pflege der Mutter angewiesen ist. Sonst könnte es nicht überleben. Interessant ist auch, dass das Baby die Mutter bereits kennt. Sie kennt ihre Stimme. Sie hat schon eine Beziehung zur Mutter. Und in der Nähe dieser Person, in der Nähe der eigenen Mutter, ist ein Baby geborgen. Ist ein Baby still. Und Muttersein, dieses Wunder, es ist eben nicht einfach nur Leben gebären, sondern Mutter werden, führt zu einer einzigartigen Beziehung zum Kind. Etwas ganz Spezielles. Dem Kind, dem man das Leben geschenkt hat, dem fühlt man sich ganz besonders verbunden. Es ist so etwas Tiefes und Einzigartiges entstanden, das kann man eigentlich gar nicht erklären. Aber es ist so. 1. Könige 3, Vers 16 bis 18, 28, da haben wir eine Situation, die genau das beschreibt. Da haben wir den König Salomo, zu dem eines Tages 2 Frauen kommen. Die streiteten, beide behaupteten, hier dieses eine Baby, das die beiden vor den König bringen, ist ihr Baby. Nein, es ist mein Baby. Nein, es ist meins und so weiter. Und Salomo ordnete an, dass man ein Schwert holen sollte und das Baby in 2 Teile schneiden und je eine Hälfte der einen und die andere Hälfte der anderen Mutter geben sollte. Und da sagte die Frau, deren Baby das war, das sagte die wahre Mutter, bitte mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es ja nicht. Und die andere sagte, weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Salomo wusste genau, wer die Mutter war. Weil zwischen Mutter und Kind etwas da ist, das ist einzigartig. So speziell, so wunderbar. Und wir lesen in Vers 26, dass ihr mütterliches Herz entbrannte. Also die wahre Mutter, sie regte sich auf und sagte, nein, dann nimm du es, es soll leben. Das ist das, was entsteht durch die Geburt. Und dann wissen wir, dass von der Geburt an jede Mutter alles daran setzt, dem Neugeborenen ein bestmögliches Leben zu schenken. Sein Leben zu schützen, es zu fördern, es entfalten zu lassen, zur Entfaltung zu bringen, es zu begleiten, ganz gleich wie die Umstände sind, mit dem Ziel, dass das noch kleine Baby, das Neugeborene, an dem Tag, an dem es selbst in die Gesellschaft, in die Welt hinein gehen muss und sein Leben selbst meistern soll, dass es dazu in der Lage ist. Muttersein ist etwas ganz Allumfassendes. Es ist etwas ganz Spezielles. Neues Leben gebären und für dieses Leben Verantwortung übernehmen. Und dafür zu leben. Es zu pflegen, seine Entwicklung zu fördern. Und so ist Mutterschaft eine Investition in die Zukunft. Spuren einer Mutter, das beginnt damit, dass eine Mutter Leben gebärt, etwas Neues entsteht. Und jetzt kommt der zweite Punkt. bitte entschuldigt, dass ich einen technischen Begriff, so, es tönt so technisch, verwende, um das auszudrücken, was ich sagen soll. Die Mutter als Multifunktionstalent. Das geht um ihre Aufgaben. Und erinnern wir uns daran, trotz Gender Mainstream und der Tatsache, dass es heute Mode ist, sein Geschlecht anders als früher nicht mehr über die biologische Identität zu definieren, es braucht immer noch Frauen, um Leben zu gebären. Und es braucht immer noch Mütter, die sich um das Leben kümmern. Man kann die biologischen Grundprinzipien nicht annullieren. Es ist ja auch interessant, und ich sage das nicht polemisch, es ist ja auch interessant, dass wenn ein homosexuell zusammenlebendes Paar den Anspruch hat, ein Kind zu bekommen, dann braucht es eine Person, die als Leihmutter bezeichnet wird. Es ist ja interessant, dass dieser Begriff auch von solchen Menschen verwendet wird. Und es ist auch interessant, dass zwei homosexuell zusammenlebende Frauen nicht eine Spenderin, eine Samenspenderin, sondern einen Samenspender brauchen, den Mann und die Frau. Und ich weiß, dass viel Not in diesem Bereich besteht und dass es auch ganz schwierig ist, Menschen, die unter diesen vielleicht Veranlagungen leiden, zu helfen. Das ist ganz schwierig. Aber trotzdem wählen sie einen Lebensstil, den die Bibel so nicht stehen lassen kann. Denn es sind einfach überall und immer nur in Anführungszeichen, die Mütter, die Leben gebären können. Nur sie. Und vom Stillen, von den ersten Berührungen des Kindes, des Neugeborenen an, vom ersten Moment an, geben sie ihm das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit und eben weit mehr als nur die zum Wachstum nötige Nahrung. Und diese dadurch spezielle entstandene Beziehung ist einzigartig, dauert ein ganzes Leben lang. Und ich habe versucht, eine Liste zu machen, und es lassen sich ganz viele Bereiche aufzählen, in denen eine Mutter im Laufe der Jahre Verantwortung für ihr Leben, für ihr Kind übernimmt. Wir haben schon gehört im Video, dass sie jetzt vielleicht in den letzten 8 Wochen auch Lehrerin geworden ist. Sie hat gekocht und hat geputzt und so weiter. Eben, eine Mutter ist eine Lebensspenderin und wird zur Ernährerin. Und sie ist Ernährungsexpertin. Sie ist Pflegerin, sie ist Erzieherin und jede Mutter wird irgendwie über den Weg Learning by Doing zur diplomierten Erzieherin, weil sie es lernt mit Gottes Hilfe, ihre Rolle als Mutter eben in der Erziehung so zu leben und sich so zu investieren, dass es für das Wohl des Kindes ist. Sie ist aber auch eine Trösterin. Sie ist manchmal auch Krankenschwester. Sie ist Organisatorin. Sie ist Planerin. Sie ist Managerin. Sie ist auch Finanzchefin. Sie ist Verwalterin. Aber sie ist auch Köchin. Und wer sich keine Putzfrau leisten kann, sehr oft sind es noch die Frauen, die Mütter, die zu Hause putzen. Vielleicht ein Mann mal den Staubsauger mitbenutzt oder so etwas macht, beim Abwasch hilft, beim Tisch abräumen. Aber sie ist auch Schlichterin, Vermittlerin, sie ist Richterin, sie ist Fürsprecherin, sie hat so viele Aufgaben, sie ist oft Chauffeuse, Taxifahrerin, sie ist Personalchefin und sie ist Vertreterin, vielleicht in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Beziehung mit anderen Familien. Sie ist eine kreativ gestaltende Person der Freizeit, der Bedürfnisse, der Dinge, die den Alltag ausmachen. Es ist also nicht nur eine vielbeschäftigte, sondern man könnte sagen, eine mehr beruflich tätige Person. Und ihre Arbeit ist in Lohnprozenten nicht zu berechnen oder irgendwie zu definieren. So extrem wichtig ist ihre Aufgabe, ihr Dienst. Und eine Mutter leistet manchmal fast Übermenschliches. Sie ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche da. Hochachtung. Und irgendwie wird das vorausgesetzt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sie aus irgendwelchen Gründen auch beruflich tätig sein muss, dann unterschätzen wir sehr, sehr oft die Bedeutung, die Wirkung, die Wichtigkeit einer Mutter. Bitte vergebt mir auch diesen Vergleich. Die Mütter sind für die Gesellschaft das, was die KMUs für die Wirtschaft sind. Sie erhalten sie am Leben, die Gesellschaft, die kleinen, die großen Zellen. Ich denke auch an Anna Battipaglia, eine Frau, der wir helfen durften in einer schwierigen Zeit in ihrem Leben, aus der Gemeinde in Avellino, anfangs 50. Sie ist die Mutter von Benedetto, der jetzt 10 ist. Sie kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus in der Phase, in der ihre Ehe leider am Auseinanderbrechen war. Und das ist leider auch geschehen in der Zwischenzeit. Sie arbeitet als Krankenschwester und sie muss oft die Nacht durcharbeiten, hat keine Angehörigen im Umkreis von 50 Kilometern, die ihr einfach mal so schnell den Sohn hüten könnten. Und sie lebt in einem dauernden Kampf, alles auf eine Reihe bringen zu können. Und in all dem möchte sie trotzdem oder auch vielleicht gerade deshalb im Glauben wachsen und Jesus gefallen. Und ich habe Hochachtung vor Menschen wie sie. Es ist wie ein Seil, ein Tanzakt auf einem Seil, dass man schauen muss, weder rechts noch links runterzufallen. Als alleinerziehende Mutter mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit den wachsenden und auch legitimen Ansprüchen des Sohnes umzugehen. Und ich kann nur sagen, Hochachtung. Interessant ist, dass der Name Benedetto gesegnet heißt und dass sie, als dieses Kind geboren wurde, einfach sich schon als Gesegnete fühlte. Und indem sie schon einen Glauben, einen persönlichen Glauben an Jesus Christus hatte, das auch so bezeugte mit der Namensgebung. Und weil sie Jesus gefallen will, weiß ich und sehen wir, beobachten wir, wie Gott sie auch segnet. Ich finde das wunderschön. Aber Muttersein ist wirklich eine Herausforderung. Ich denke, meistens ist die Mutter auch die letzte Instanz im Haus, in der Familie, wenn es um die Fragen des guten Zusammenlebens geht. Die Familie ist ja die kleinste soziale Zelle. Und im Alten Testament, wenn der Begriff Haus verwendet wird, also ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, Josua 24, dann ist damit gemeint diese kleine Einheit. Und ich denke, meistens ist der Beitrag der Mutter entscheidend, dass das Zusammenleben gilt. Und man könnte sie vergleichen mit der Funktion der Innenministerin, hier im weiblichen Sinn gebraucht. Schweiz hat einen männlichen Außenminister und das widerspiegelt das vielleicht, dass der Mann im Haus eher dem Außenminister gleicht, der dafür sorgt, dass seine Familie zu Hause geschützt ist und in möglichst auch optimalen Konditionen funktionieren kann. Aber die Frau ist dort, sie ist das Zentrum, sie kreiert die Atmosphäre. Das ist der wichtigste Beitrag in der Familie. Damit gilt es auch zu erinnern, dass es Gefahren gibt oder dass man bedenken muss, dass wenn eine Mutter immer alles perfekt machen möchte, möglichst perfekt machen will, kann dies zu einer Überforderung führen, zu einer selbst auferlegten Überforderung. Und sie kann mit dieser permanenten Überbelastung auch in eine Erschöpfung hineinkommen, entmutigt werden. Nicht alle Mütter sind gleich stark, nicht alle Mütter sind gleich belastbar. Denken wir daran. Und wenn wir bedenken, dass eine Mutter in der Regel auch noch Ehefrau ist, dazu auch noch Das heißt eben dazu auch noch die Beziehung zum Ehemann, zum Vater ihrer Kinder, pflegen und beachten sollte, dann ist die Frage wirklich berechtigt und oft angebracht, wie schafft eine Mutter das alles? Und auf Schweizerdeutsch sagt man, ich bin geschafft, ich bin am Anschlag, ich bin zu Ende. Wie kann sie das alles schaffen? Es gibt ein interessantes Buch zum Thema Ehe von Timothy und Kathy Keller. Der Untertitel ist Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Und Timothy und Kathy Keller schreiben in dem Buch, dass sie beobachten, wie gewisse Mütter, ich zitiere, sich lieber ihren Mutteraufgaben widmen, als Ehefrau zu sein. Und gleichzeitig sagen sie, dass man der Gerechtigkeit halber von gewissen Ehepartnern auch sagen muss, ich zitiere wieder, ihm oder manchmal auch ihr ist nur seine oder eben manchmal auch ihre, nur seine Karriere wichtig. Es scheint, dass er eigentlich mit seinem Beruf verheiratet ist und nicht mit mir. Beobachtungen von Tim und Kathy Keller. Und jedes Ehepaar, die Eltern geworden sind, lebt von der gegenseitigen Unterstützung und Wertschätzung. Das muss gegenseitig sein. Hochachtung für jede Mutter. Wir haben den Vers gelesen aus Sprüche 31, Vers 28, wo es eben um eine Mutter geht. Und wir lesen, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Sie haben verstanden, was ihre Mutter für eine zentrale Rolle spielt in ihrem Haus. Und wohl dem Haus, in dem solche Mütter leben. Und sie verdienen auch wirklich alles nur erdenkliche Lob. Und eigentlich verdienten die Mütter ja nicht nur heute am sogenannten Muttertag. Eigentlich verdienten sie es, jeden Tag im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und mit der ihr gebührenden Ehre behandelt zu werden. Es gibt eine andere interessante Stelle, 1. Könige 2, Vers 19. Bathseba, die Mutter von König Salomo, hat sich eines Tages mit einer Bitte bei ihm präsentiert und diese Bitte konnte er nicht erfüllen. Sie war einfach falsch. Aber das Erste, was Salomo sagte, war, bitte stellt einen weiteren Thron auf neben mir, zu meiner Rechten. Und als das geschehen ist, bat er seine Mutter, sich neben ihn zu setzen. Er ehrte sie, er ehrte seine Mutter. Unabhängig davon, was sie gerade vielleicht eben auch Falsches wollte. Und wir haben bereits auch die anderen Stellen gehört, ausgehend von dem Gebot, Ehre Vater und Mutter, bis hin zu der Aussage wieder in den Sprüchen, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Verachte sie nicht. Und wir sind aufgefordert, unsere Mütter ihr ganzes Leben lang zu ehren. Mütter hinterlassen Spuren, indem sie Leben gebären. Und Mütter hinterlassen Spuren, weil sie Verantwortung übernehmen, ihre Aufgaben ausüben. Drittens, Mütter als Vorbilder. Jeder Mensch und im Besonderen eine Mutter prägt ihr Umfeld. Ihr Einfluss wird durch die intensiv gelebte, die persönliche, die direkte Beziehung zum Kind, zu den Lieben in der Familie, so wichtig, dass diese Beziehung, dieser Einfluss der wichtigste Faktor im Leben eines Kindes wird. Meistens ist es so. Im Guten und manchmal leider auch im Schlechten. Man kann auch ein schlechtes Vorbild sein oder nicht ein gut motivierendes orientierungsschenkendes Vorbild sein. Leider. In Sprüche sagte Salomo, 22 Vers 6, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, Gottes Weg gemäß, und er wird nicht davon abweichen, auch wenn er älter wird. Das ist auch für mich als Vater eine wunderbare Verheißung. Was wir in die Kinder hinein säen und legen, das ist wie dieser Same, der da ist. Wie viel Frucht daraus wird, das wissen wir nicht. Wann diese Frucht reift, wissen wir nicht. Aber es wird kommen. Mütter als Vorbild. Und ich gehe nochmal zurück auf ihre Aufgaben oder besser auf die Aspekte, die den Dienst einer Mutter betreffen, mit dem sie direkt in das Leben ihrer Lieben hineinwirkt. Ich meine damit ganz direkt prägende oder die ganz direkt erzieherische Dimension von ihrem Muttersein. Und ich denke da an die Liebe, die sie investiert, in all ihre Formen. Sie liebt. Sie investiert sich in Liebe. Sie dient. Sie tut ihren Dienst als Dienst. Aber sie ermahnt auch. Sie erklärt, sie tröstet. Sie ist nahe dabei, beim Kind oder bei ihrem Leben allgemein. Sie hört zu. Sie nimmt Anteil. Sie schenkt Aufmerksamkeit, sie schenkt Zeit, komm jetzt, komm, reden wir darüber und so weiter. Aber sie ist eben auch Lehrerin. Sie lehrt, was das Leben ist, was das Leben bedeutet, was gut und böse ist. Sie lehrt Gottesfurcht als christliche Mutter. Und sie leidet. Und das sind alles Aspekte, die ganz direkt einen Einfluss auf das Kind zuerst und auf die ganze Familie ausüben. Sie ist die Erzieherin, sie ist die prägende Person. Ihr Vorbild schreibt Spuren im Leben jedes Kindes. Und Gott hat die Mütter mit einem besonderen Werkzeug ausgerüstet, sodass sie oft instinktiv wissen, was gerade abläuft, und was gerade gefragt ist und es dann auch versuchen weiterzugeben. Und noch einmal, es ist wirklich entscheidend, dass die Väter und Ehemänner ihre Frauen, die Mütter ihrer Kinder klar unterstützen, gemeinsam und sich gemeinsam für das Wohl der Kinder einsetzen, mit allen Möglichkeiten und Kräften. Und das kann auch bedeuten, dass ein Vater einmal die Mutter schützen muss und ihr Zeiten ermöglichen muss, wo sie auftanken kann. Vielleicht nach dem Essen Kinder in die Zimmer und die Mutter hat Zeit für sich, Bibel zu lesen, zu beten, weil am Morgen, sobald die erste Person Füße auf den Boden setzt, geht's los. Männer, Väter, bitte denkt dann daran. Und ebenso wichtig ist es, dass Väter und Ehemänner auch die Stellung der Mutter oder die gesunde Autorität der Mutter stützen und beschützen, gerade auch vor den Kindern. Dass sie nicht zulassen, dass Kinder unehrenvoll mit der Mutter reden, mit der Mutter umgehen und auch eben hier Schutz kommt. Also Frauen hinterlassen Spuren durch ihr Vorbild. Ich habe jetzt bereits angefangen zu sagen, Frauen hinterlassen Spuren, denn jetzt kommt der nächste Punkt, der Begriff Müttersein in Christus. Und hier sehen wir, dass man eben Mutter sein kann als Frau, auch wenn man keine leiblichen Kinder hat. Es ist interessant, dass in der Bibel die Mutter einen Aspekt oder mehrere Aspekte der Liebe und des Handelns Gottes veranschaulicht oder illustriert. In Jesaja 51, Vers 3 lesen wir, der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimmen des Gesangs. Und jetzt könnte die Frage auftauchen, ja, wie tröstet Gott Zion? Wie macht der Herr das? Und dann später schreibt Jesaja: Ich will euch trösten genauso wie einen seine Mutter tröstet. Der Trost einer Mutter, ein Hinweis darauf, wie Gott mit uns umgeht. Und wieder spürt man, wo in der Bibel die Mutter hingestellt wird, wie würdevoll, wie wichtig sie präsentiert wird. David sagt im Psalm 131, Vers 2, wie ein entwöhntes, ganz gestilltes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Das sagt er Gott. Das bezeugt er. Also so wie eine Mutter etwas bewirkt im Leben eines Kindes, so bist du Gott, mein Herr, mit mir. Alle drei Stellen reden von Gottes Wirken. Und beide, David und Jesaja, benutzen das Bild der Mutter, die sich um das Kind kümmert, um zu beschreiben, wie Gott sich um seine Kinder kümmert. Wieder, welche Ehre für den Dienst einer Mutter, ganz speziell. Und wie gesagt, oder wie erwähnt, es gibt eine geistliche Bestimmung des Mutterseins, die auch von kinderlos gebliebenen Ehefrauen oder von nicht verheirateten Frauen erlebt werden kann. Auch kinderlos gebliebene Ehefrauen, auch nicht verheiratete Frauen können Leben bewirken. So wie das Entstehen von Leben im Mutterleib und die Fähigkeit, Leben zu gebären, ein Wunder ist, so dürfen kinderlose Frauen, verheiratet oder nicht, auch erleben, wie durch sie neues Leben, wie durch sie dieses Wunder geschieht, dass sie gebraucht werden im Leben anderer Menschen, Leben, echtes Leben, geistliches Leben, neues Leben zu bewirken. Ich denke auch an Maria, die Mutter Jesu. Sie wurde dank des Wirken Gottes zur Mutter. Das war ein Wunder. Aber sie wurde Mutter. Sie hat diese Aufgabe angenommen, sie hat sich zur Verfügung gestellt und dann geschah das Übernatürliche. Sie wurde zur Mutter ohne Mann. Später hatten sie dann ein normales Eheleben, Maria und Josef. Aber Jesu Geburt ist ein Wunder. Und so gibt es Geburten. Jede Geburt ist ein Wunder. Aber da gibt es diese Geburten, diese geistlichen Geburten, wunderbar, wundervoll, wo Gott Frauen braucht. Ich denke, unzählige, unverheiratete Frauen sind dank dem Wirken Gottes in ihrem Leben anderen Menschen zum Segen geworden. Und Gott hat sie benutzt, indem sie am Entstehen von neuem geistlichen Leben beteiligt waren, sind und bleiben und dieses Leben dann unterstützend auch begleiten, bewahren, unterstützen. Und ich denke, dass auch ganz viele Frauen in den Gemeinden durch ihren Einsatz, durch ihre Gebete, ihre Gespräche, ihre Art, andere zu ermutigen, indem sie sich Zeit für andere nehmen, zu Müttern geworden für andere. Eben zu Mütter in Christus. Und es gibt dann auch diese Mütter, die ihren eigenen leiblichen Kindern den Weg zu Jesus zeigen und im doppelten Sinne zu Müttern werden. Physisches Leben, geistliches Leben. Und auch viele Missionarinnen auf dem Missionsfeld tun einen wunderbaren Dienst und weisen Frauen und Kinder, und ich sage das ganz bewusst, manchmal auch Männern, den Weg zu Jesus und haben beim Entstehen des geistlichen Lebens eine Schlüsselrolle. Schwestern im Herrn, Frauen, Unverheiratete und Verheiratete. Und auch du bist berufen, liebe Schwester, mit Gottes Hilfe und als seine Tochter eine Mutter in Christus zu sein. Auch du bist dazu berufen. Die Spuren einer Mutter haben auch damit zu tun, dass man mit Christus unterwegs ist. Oder dass man in Christus unterwegs ist. Und wo das der Fall ist, bist du eigentlich für Christus unterwegs und hinterlässt Spuren. Ja, die Spuren einer Mutter. Genauso wie ein gutes Buch, das aufmerksam gelesen wird, eine Spur hinterlässt. Genauso wie eine wichtige Begegnung im Alltag etwas Prägendes schenken kann. Auch ein Eindruck in der Natur, irgendetwas, das man erlebt. So werden ganz besonders die Menschen im Umfeld einer Mutter ihr Leben lesen und dadurch geprägt werden. Und jede Mutter schreibt in einem gewissen Sinne durch ihr Tun und Sein ins Leben ihrer Kinder und wieder nicht nur ins Leben ihrer Kinder. Es ist interessant, was die Bibel sagt in Richter 5, Vers 7, wo sie von Deborah redet, die Richterin. Und sie wird aufgrund ihres fürsorglichen Beratens und Führens in einer schwierigen Zeit als Mutter in Israel erinnert oder Mutter für Israel erinnert. Meine Großmutter hatte 3 Töchter und einen Sohn. Diese 3 Töchter hatten je 2x7 und 1x8 Kinder, also große Familien, ungewohnt für heute. Und von diesen Enkelkindern meiner Großmutter, also meiner Generation, sind bis heute 6 Kinder, 6 Großkinder, in der Außenmission. 6. Und andere haben eine Bibelschulausbildung gemacht und sind im Inland in der Mitarbeit, in der Verantwortung in örtlichen Gemeinden. Und heute ist von dieser zweiten Generation nachher, sind bereits 2 Kinder wieder in der Außenmission. Warum sage ich das? Meine Großmutter hat Segensspuren hinterlassen. Meine Großmutter hat gebetet. Und sie war ein Vorbild. Und Gott hat sie erhört, indem ja, sie einen Beitrag geleistet hat, den sie vielleicht so nicht sofort sehen konnte. Denn ihre Töchter und ihr Sohn, 3 Töchter, ein Sohn, da war das noch nicht so sichtbar. Aber in der zweiten Generation ist das gekommen. Und für mich ist die Antwort ganz klar. Es sind die Verdienste, in Anführungszeichen, der Gebete meiner Mutter. Eine Spur einer Großmutter, einer Mutter. 2. Timotheus 1, Vers 5. Und Paulus schreibt Timotheus, interessant diese Stelle: Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Also Paulus schätzt den Timotheus, er attestiert seinen gesunden Glauben. Und dann sagt er aber, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Mutter und Großmutter waren die Werkzeuge des Segens im Leben von Timotheus. Timotheus hatte einen griechischen Vater, also einen heidnischen Vater. Und trotzdem ist er ein Kind Gottes geworden. Dank dem Wirken, dank dem Vorbild, dank dem Segen, den die Mutter und die Großmutter in sein Leben hineingelegt haben. Sie haben ihn auf den wahren und echten Glauben an Jesus hingewiesen. Und Paulus sagt später dem Timotheus dies: Du bist mein Kind oder Sohn im Glauben. Aber er weiß, dass nicht er das Werkzeug war, damit Timotheus an Jesus Christus gläubig wurde. Denn er hatte schon ein gutes Zeugnis, Timotheus, als Paulus das erste Mal in seine Stadt kam. Apostelgeschichte 2, 16, Vers 2. Wir können also sagen, die gute Arbeit haben die Mutter und die Großmutter von Timotheus getan. Liebe Schwestern, sei gerne Mutter. Leibliche Mutter und Mutter in Christus. Sei es gerne. Es ist zwar kein Traumberuf, ich weiß es. Es ist ein Knochenjob. Es ist aber spannender als zum Beispiel der Beruf eines Piloten oder der Beruf eines Politikers oder einem CEO oder einem Zirkusdirektor. Du kannst dir was aussuchen. Es ist spannend, aber es ist ein Knochenjob. Und liebe Mutter, ich ganz gleich, wie es dir heute geht und wie du dich heute fühlst, ob ermutigt oder entmutigt, ob zuversichtlich oder eher überfordert, erschöpft, unter Druck, es gibt keine perfekte Mutter. Es gibt sie nicht. Es gibt nur Mütter, die immer das Beste machen wollen. Und meistens auch es ihnen auch gelingt. Und ich möchte dir einfach jetzt am Schluss sagen, während du dich als Mutter so treu und aufopferungsvoll um deine Lieben kümmerst, so wisse, dass es auch einen gibt, der sich um dich kümmert. Dein Vater, unser Vater im Himmel. Du bist seine Tochter. Und er, der himmlische Vater, weiß, wie es dir geht. Er hat versprochen, dich nie alleine zu lassen. Er hat versprochen, dich in jede Situation hinein zu begleiten und dich daraus wieder rauszuführen. Er hat versprochen, dich in jedem Moment zu unterstützen. Deshalb kannst du auch eine Mutter in Christus sein. Dank Jesus Christus selber. Dank seiner Gegenwart. Er kümmert sich um dich. Jesaja sagt auch, Jesaja 40, Vers 29, wenn du müde und matt bist, komm zu ihm, suche bei ihm neue Kraft. Vers 31 dann, die auf ihn harren, die werden wieder auffahren, durchstarten, neue Kraft finden, dass sie fliegen können wie Adler. Sei gerne Mutter, koste es, was es wolle. Es gibt keine größere Investition in die Zukunft. Es gibt nichts Prägenderes im Leben von Menschen. Es gibt nichts Würdevolleres als eine Mutter in Christus. Und deshalb bist du zu preisen. Deshalb bist du zu ehren. Das will nichts mit Menschenkult oder sowas zu tun haben. Aber lernen wir unseren Müttern persönlich zu danken, sie zu loben. Denn Loben ist eine Antwort auf das, was sie tun. Die Ehre steht ihnen schon zu, die Würde steht ihnen schon zu, weil sie Gottes Kind, Gottes Geschöpfe sind. Aber durch ihr Tun sind sie wirklich zu loben und zu preisen. Und liebe Zuhörer alle, danken wir heute unseren Müttern einmal ganz speziell, ganz persönlich, loben wir sie für ihr Tun, ehren wir sie, weil sie unsere Mütter sind. Einfach, weil sie unsere Mütter sind. Und machen wir das auch morgen, Montag und Dienstag und Mittwoch. Lernen wir das zu tun und danken wir Gott für unsere Mütter. Ich will beten. Lieber Vater, großer Gott, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, du hast Menschen hineingenommen in das Wunder der Lebensschöpfung und hast das Geschenk, dass ein Mann und eine Frau eins werden dürfen und ein Fleisch werden dürfen und wieder ganz werden dürfen in dieser Ergänzung und daraus Leben, neues Leben entstehen darf, Mutterschaft beginnen darf. Herr, wir verstehen vielleicht nicht bis ins Letzte, was das bedeutet. Du hast einen wunderbaren Plan. Und dieser Plan ist so wunderbar auf der einen Seite, aber auch so verantwortungsvoll auf der anderen Seite. Und ich danke dir für unsere Mütter, für meine Mutter, für meine Großmutter, für all die Mütter, die jetzt zuhören, die dabei sind, für die Mütter in Christus, ob ledig oder verheiratet, ohne eigene Kinder, Herr, für die Mütter in Christus, die sich um das Leben, das neue Leben von anderen kümmern. Und ich bitte dich, dass du die Mütter erneuerst, ermutigst und dass es all den Lieben um ihnen herum heute gelingt, diese wertschätzende, diese ermutigende Haltung einzunehmen und auch zu vermitteln, weil sie es verdienen. Herr, wir preisen dich, dass du selbst dich unser annimmst, so wie es nur eine Mutter kann. Und dass wir bei dir so geborgen, so getragen, so auch erneuert werden dürfen. Und wenn ich an die Zukunft denke oder wenn ich an die noch Corona-Krise-Zeit denke mit den speziellen Herausforderungen, Herr, in deine Hände befehlen wir uns an. Du bist der Gleiche, gestern, heute und morgen und wirst es immer sein. Und deine Verheißung und deine Kraft, deine Güte hören nie auf. Wir preisen dich im Namen Jesu, diesem wunderbaren Namen. Amen.